Die Rückspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur. Mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Und natürlich mit Einstein Junior!
Nein, ich bin Doc Jansi und stehe hier auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Wir haben Mittwoch, den 17. Juni 2003 und starten mit dem Zeitexperiment Numero 26. Auf dem Beifahrersitz, der schon wieder das Intro verpennt hat.
Nein.
Ist natürlich der Mann, der 2003 drei Wochen lang wie Jack Sparrow rumgelaufen ist, bis ihm dann sein Arzt gesagt hat, dass es gar kein Piratengang ist, sondern sein eingeklemmter Nerv, McFly. Ach,
ja, stimmt tatsächlich. Das ist so viel Wahrheit dran, aber ich weiß nicht, woher du das weißt, aber ja, stimmt tatsächlich. Moin.
Kann man gelesen, hallo.
Wie bist du da rangekommen?
Das hat mich eine Schokolade gekostet.
Ja, Dr. Oetker.
Auf der Rückbank, diejenige, die den Hitzesommer 2003 überstanden hat, wie ein Profi, nämlich flach auf den kühlen Fliesen liegen, Einstein.
Yay, wuff, wuff und herzliches Hallo auch von hier hinten. Schön, ich kriege das Bild gerade nicht aus dem Kopf, wie man da so gerade auf den Fliesen liegt, weil es so warm ist.
Ja,
sehr viel gehechelt, würde ich sagen.
Sehr gut, geht's euch gut? Seid ihr gut zurück aus dem Jahr 74 gekommen? Habt ihr noch irgendwas mitgebracht aus dem Jahr?
Indirekt hätte ich noch was aus dem Jahr 74 dazu.
Indirekt.
Okay, er sucht was, er hat was.
Ich habe was. Und zwar
ein Autogramm.
Ist eine Autogrammkarte von Jürgen Grabowski. Original-Autogramm von Jürgen Grabowski, leider auch nicht mehr unter uns, Weltmeister, Fußball-Weltmeister von 1974.
Sehr gut, das Bild könntet ihr jetzt live bei YouTube gesehen haben, wenn ihr dort eingeschaltet habt.
Ja? Jawohl. Ich würde die Autogrammkarte sonst auch nochmal abfotografieren und eventuell bei Insta in die Stories stellen für alle, die uns nicht bei YouTube sehen.
Genau. Aber da könnt ihr reinschalten. Aber ansonsten natürlich gerne auch bei Insta gucken.
Ja.
Ist verständlich. Ja.
Mhm.
Genau. Und die Friese hast du auch mitgebracht aus 74 diesmal, oder?
Hast du ja. Hat mir so gut gefallen, also wunderbar.
Schön. So, ich möchte wissen, wie ist das Quiz ausgegangen? Ja, dementsprechend, lass uns doch mal horchen. Einmal schnell die Fragen und dann die Antworten. Und dann möchte ich hier mal den aktuellen Zwischenstand. Es steht bisher, um es nochmal einmal festzuhalten, 7-7 unentschieden. Mhm.
Jawohl. Genau. Das war Stand vor dem letzten Quiz. Nach dem letzten Quiz hat sich der Stand etwas verändert. Aber ich sage erstmal nochmal die Fragen wieder und die dazugehörigen Antworten.
Das wäre toll.
Ja, ne? Wir haben als erstes die Frage zu den Ereignissen. Da ging es um ein Hochhaus, was in Chicago fertiggestellt wurde, was damals das höchste Gebäude der Welt war. Und da habt ihr beide zwei unterschiedliche Antworten gegeben, aber sie waren beide trotzdem richtig, weil der Willis Tower nämlich damals noch Sears Tower hieß. Oh. Und tatsächlich bis zur Errichtung der Petronas Tower 1998 der höchste Wolkenkratzer der Welt war.
Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf drin war. Also es hat ja gedauert.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also ich habe nie gewusst, dass der umbenannt wurde. Also ich kannte dieses Gebäude eigentlich immer nur als Sears Tower. Aber dass der jemals in den Willis Tower umbenannt wurde? War so rum, ne? Also
ja, genau.
Ist jetzt Willis Tower.
Hm. Ja. Hätte ich auch nicht gewusst tatsächlich. Nö. Aber dafür ist ja ein Podcast gut. Man lernt immer was dazu.
Aber Bruce Willis da drin gespielt hat und deswegen haben sie ihn auch Willis Tower umgenannt.
Wahrscheinlich.
War das der
Drehort.
der Nakatomi Plaza.
Ja, genau.
Jetzt 8-8 nach Frage 1.
Ja, aber es ist eine schöne Überleitung. Wir sind ja bei Film und Fernsehen und da ging es um eine deutsche Krimiserie, die gestartet ist. Und das war Derek.
Mhm.
Ja.
Da habe ich Polizeiruf 110 gedacht.
Ja, ich war beim Tatort.
Ja, da war die 50-50-Chance.
Ja, aber bei Tatort hatten wir in einer anderen Folge
hatten
schon.
Hatten wir 1970
also
schon, ja, genau. Ja.
Na ja,
so schnell nicht geschaltet.
Ist aber ja auch nicht schlimm, da... Das kann jedem passieren, das hat man ja auch nicht immer so parat.
Ja,
so, was auch nicht so einfach war, war die Frage nach einer Rockband, die in dem Jahr das Album Sheer Heart Attack rausgebracht hat. Und wir haben uns ja danach noch ein bisschen unterhalten. Wir kannten tatsächlich alle irgendwie nur ein Lied aus dem Album. Und das macht es natürlich dann ein bisschen schwieriger, das Album der Band Queen zuzuordnen.
Ja.
Ja. Tja, 8-8.
8-8, genau.
Ja,
mal sehen, wie es dann heute Abend aussieht.
Ja.
Wie es dann weitergeht.
Ja, wenn, apropos heute Abend. Ich bin mit einem Auge, ich habe einen Fernseher mit auf unsere Zeitreise genommen,
ja.
Mit einem Auge bei der Eröffnungsfeier der WM. Ja, also es kann sein, dass ich zwischendurch mal abgelenkt bin.
Ja, die übrigens letzte Woche Donnerstag war, also wenn ihr die Folge hört, war ja. Auch das schon.
Ja, ja, wir reisen ja wild um die Geschichte. Ne? Also ja, sehr schön, dann haben wir das doch und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, was so 2003 alles passiert ist, zumindest im Schnelldurchlauf.
Faktenblitz mit Einstein.
Jawohl, und wir verabschieden uns endlich vom Holz, weil wir, es verfolgt mich ja jetzt wirklich irgendwie überall, aber es beginnt nämlich das Jahr der Wasserziege.
Nee.
Jawohl, jetzt haben wir die Wasserziege.
Mäh.
Ja. Sehr schön, aber ich glaube, die Ziege hatte keinen Einfluss auf das, was sonst noch gekommen ist, und zwar... ging es auch im Krieg weiter. Der dritte Golfkrieg beginnt und das hat zur Folge, dass die USA in den Irak einmarschiert sind, was international auch zu einigen Konflikten geführt hat, weil jetzt Deutschland auch Frankreich das jetzt alles nicht so toll fanden und die USA und Großbritannien dafür dann auch wieder die anderen Parteien stark kritisiert haben. Es war ein Hin und Her, aber wie gesagt, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite haben sich auch sehr spannende Dinge getan, auch politisch. So wurde in Kalifornien der Arnold Schwarzenegger zum Gouverneur gewählt. Wer hätte sowas gedacht, oder?
Ja. Ich kenne da jemanden.
Der sowas gedacht hat?
Ja.
Ach, meinst du Matt Greening?
Das auch. Nee, kommen wir später zu.
Okay, ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Auf der anderen Seite verbietet die EU die irreführenden Bezeichnungen Light und Mild für Zigaretten.
Oh.
Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das dann irgendwann nicht mehr gab, aber
so früh
man
schon.
Man soll es halt nicht verharmlosen, ne?
Mhm.
Es ist weder Light noch Mild.
Und trotzdem, jeder sagt es heute immer noch so, weil die das einfach so kennen.
Ich weiß es gar nicht. Ich kenne kaum noch Leute, die wirklich Zigaretten rauchen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ich kenne es ja zum Beispiel als Verkäufer. Also,
ja, das stimmt.
Ne, dann kommen ja ganz viele Leute ran und sagen dann hier einmal die Marke ... Light.
Ja, aber wie heißt das denn dann jetzt? Mm. Oder gibt es das einfach stumpf gar nicht mehr?
Nein, also es steht nirgendwo Light auf irgendwelchen Zigarettenschachteln drauf. Ja. Wenn wir jetzt mal Marlboro, Hashtag Werbung nehmen, die haben Marlboro Light damals in Marlboro Gold umgenannt.
Gold, darauf wollte ich hinaus. Ah, okay.
Genau. Ja. Oder eben andere Marken machen das halt mit Blue, also dann sind die blauen eben die schwächeren Zigaretten.
So. Aber wäre mir auch jetzt nicht bewusst gewesen, dass es da nicht mehr draufsteht, aber das hast du ja öfter. Gibt es bei einigen Produkten ja, dass die vor Jahren schon irgendwas rausgenommen haben und man immer noch denkt, das muss da noch irgendwo stehen.
Mhm.
Apropos rausgenommen, die Air France und British Airways stellen den Linienflugbetrieb der Concorde ein. Das heißt, die letzten Concordes fliegen in dem Jahr. Also das, wenn man so den Jahresbericht durchguckt, sieht man ja, und das war von der Linie die letzte Flug und das war von der Linie der letzte Flug. Und dann denkst du so, ach ja, Mensch, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass das schon so lange her ist.
Mhm.
Ja. Genauso wie der letzte VW-Käfer.
Ob die Concorde noch fliegt, hätte ich gesagt. Achso. Noch.
Nee, also dass sie nicht mehr fliegt, wusste ich. Aber ich hätte jetzt gedacht, vielleicht seit 10 Jahren nicht mehr oder so.
Mhm.
Ja. Naja. Und der VW-Käfer rollt eben auch nicht mehr. Da rollte nämlich das letzte Exemplar in Mexiko vom Band.
Mhm.
Der wurde da eingestellt. Und generell zum Jahr hatten wir eine große Hitzewelle, wie ja der Doc vorhin auch schon angesprochen hatte. Wir hatten die höchste bisher gemessene Temperatur im Saarland mit 40,3 Grad. Es war bis dahin, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr geguckt, ob es danach noch heißere Sommer gab, weil ich finde, wir bleiben ja im 2003, aber bis dahin war es seit 1540 das heißeste Jahr in Deutschland.
Wahnsinn.
Ja.
Und im Saarland, da komprimiert sich ja sowieso alles, weil es ist ja auch klein.
Ne, die haben halt schon das ist einfach nur da, wo der höchste Wert war, der da gemessen wurde.
Ach so.
Deswegen da, an der Stelle. Die beliebtesten Vornamen sind natürlich, wen überrascht es, Andreas und Andreas. Und direkt danach Anna und Jan. Liebe Grüße an alle.
Ja.
So. Geboren wurden bestimmt auch sehr, sehr viele Menschen. Ich kannte aber nicht so viele. Und die einzige, also von den Namen, die mir noch was gesagt haben, wären Greta Thunberg und Bella Ramsey, stellvertretend für dass man ein paar Leute kennt.
Sagt jetzt McFly nix. Ich sage mal ganz schnell Game of Thrones, eine kleine Nebenrolle und Rolle The Last of Us.
Mhm. Genau.
Okay. Last of Us kenne ich nur die beiden Spiele.
Okay. Also, ja, okay. Auf jeden Fall die Serie angucken. Mega. Ja. Mega.
Okay.
Ja.
Ja. Nee, genau. Dafür gab es aber auch ein paar mehr Persönlichkeiten, würde ich es jetzt mal nennen, die gestorben sind. Unter anderem, wir hatten schon ihre Geburt. Und jetzt haben wir den Tod, und zwar das Schaf Dolly ist gestorben in dem Jahr.
Ja,
aber gut. Ich finde, ich weiß gar nicht, wie alt wird so ein Schaf? Ich glaube, das war jetzt gar nicht so wenig. Also von daher, schauen wir mal. Deutlich älter waren aber Edwin Starr, Gregory Peck, Barry White, Bob Hope, Helmut Rahn, Charles Bronson, Johnny Cash und, das fand ich eigentlich ganz süß, Hannelore Marschall Omichen. Und die kennt man vielleicht, den letzten Namen kennt man von der Augsburger Puppenkiste. Die war nämlich eine Puppenschnitzerin und die eben Mitbegründerin der Augsburger Puppenkiste. Und das fand ich irgendwie ganz süß.
Das finde ich auch.
Ach so, das war ihr Spitzname? Omelchen?
Nein, Omichen. Also das ist ein OE. Und ich glaube, das heißt nicht Ömichen, sondern, also das ist ein Dehnungs-E, glaube ich.
Ach so.
Oder?
Ach so. Keine Ahnung.
Aber das ist doch dieses Omichens oder Ömichens Puppentheater. Steht doch immer am Anfang der Augsburger Puppenkiste.
Ach so. Und jetzt verstehe ich. Okay.
Ja. Aber wie gesagt, ich meine, das wäre jetzt ein. Also, liebe Leute da draußen, wer weiß, wie das richtig ausgesprochen wird. Wird es ein Ö oder ist das, wie ich denke, ein Dehnungs-E und deswegen Omichen? Möge doch bitte kommentieren. Das würde mich interessieren.
Also wenn da so zwei Punkte über dem E wären, wie bei Bernhard Hohecker zum Beispiel, dann wäre das klar.
Das wäre klar, dann würde ich das hätte ich das auch ganz anders ausgesprochen.
Ja.
Gut, mal gucken, wie ich jetzt mit den ganzen nächsten Namen klarkomme. Es gab ja auch wieder Bravo-Ottos. Ja, und die gingen an die männlichen Schauspieler Orlando Bloom, Elijah Wood und Daniel Radcliffe.
Das war jetzt noch nicht so schwer.
Nee, das ging, ne? Die Schauspielerinnen kriege ich, glaube ich, auch hin. Das sind Liv Tyler, Emma Watson und Keira Knightley.
Komisch, die haben alle irgendeine Verbindung zueinander.
Ja, also jein. Also so halb-halb.
Oh, ja.
Also die eine...
Ja, genau.
Caribbean.
Genau.
Harry Potter und...
Aber Orlando Bloom ist auch Herr der Ringe.
Genau.
Ah, aber in dem Fall haben sie ja die Verbindung dazu. Und Emma Watson und hier Daniel Radcliffe.
Harry Potter.
Wer waren die anderen?
Ach so, ja.
Elijah Wood und Liv Tyler. Herr der Ringe.
Herr der Ringe.
Ja, aber das haben wir jetzt drei verschiedene Filme. Also.
Aber haben sie, so meinst du, ich habe dich verstanden, McFly. Ich muss es mal zugeben, ich habe McFly verstanden.
Das ist schön. Wenn die Gedanken Ping-Pong spielen, ist da noch was dabei. Die Sänger kenne ich tatsächlich auch alle. Whoop, whoop. Und zwar Justin Timberlake. Und das finde ich jetzt auch ziemlich geil. Den silbernen Otto hat Daniel Kübelböck gewonnen und Alexandra Klavs nur den bronzenen.
Wenn ihr noch mal kurz zurückspult, ja, sie hat Alexandra gesagt.
Was? Nein.
Ja, das habe ich auch gehört.
Alexander. Ich habe genuschelt. Alexander. Besser?
Das liegt an der neuen Qualität hier von Riverside.
Der Alex. Mm,
ja, bestimmt. So, kommen wir schnell zu den Sängerinnen. Da haben wir Jeanette Biedermann, Christina Aguilera und Sarah Connor.
Die kenne ich auch tatsächlich alle.
Ja gut, ne? Wow. Ich bin auch ganz überrascht. So, aber was ich ziemlich gut finde, ist, dass die Kategorien sich ja auch jedes Mal irgendwie ändern, oder? Also ich habe das Gefühl, wir haben nie die gleichen Kategorien, weil jetzt haben wir auch noch Hip-Hop international. Und da haben wir The Black Eyed Peas, Eminem und Sean Paul. Dann haben wir Hip-Hop national. Das sind Echo Fresh, DJ Tomic und Sabrina Settler. Dann haben wir wieder die TV-Stars männlich und da haben wir Felix von Jascheroff, Tom Welling und James Masters.
Den Felix von Jascheroff, das ist doch der von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ne?
Ich meine ja.
Ja, der war auch schon mal im Dschungel. Die anderen beiden sagen mir jetzt vom Namen her nichts.
Tom Welling weiß ich nicht und James Masters ist, glaube ich, Malcolm mittendrin. Beziehungsweise ich verwechsel die immer, James Masters und James Masterson. Ich verwechsel die immer, der eine war bei Buffy und der andere bei Malcolm mittendrin.
Dann meinst du den Masterson.
Ja.
Der war bei Malcolm, der war, glaube ich, bei Malcolm
dann
mittendrin.
Dann ist der...
Wer war der? Also,
warte.
Ja. Wer das ist denn? Ah, Mann.
Ich weiß, es ist nicht schlimm. Es war keine Quizfrage.
Das war der
Spike von Buffy.
Der Masters.
Der Böse, der Masters. Genau. Mhm. Dass der ein Bravo-Otto gewonnen hat. Guck mal, das ist auch schön, ne? Manchmal überrasche ich mich hier auch selber. bei den Damen, ach guck, da passt es nämlich auch wieder. Bei den Damen waren es Jeanette Biedermann, Sarah Michelle Gellar und Yvonne Katterfeld. Da sind wir tatsächlich sehr GZSZ und Buffy-lastig. Jetzt kommen wir zur Band Pop. Da gewinnen.
Wenn du nicht mehr aussprechen kannst, ich bin ja sowas von gespannt.
Ja, gucken wir mal. So, bei den Bands im Pop-Bereich haben wir Overground.
Ach du Scheiße.
Ja, dann die No Angels.
Wenn jetzt auf Judas kommen, dann.
Nee, jetzt haben wir B3 danach. Oh. Ja, wer? Dann gibt es. Ja, keine Ahnung.
B3.
B3, genau. Genau, B3. Dann haben wir noch Band Rock. Da haben wir The Rasmus, Linkin Park und Busted. Oh, und es wird auch ein Comedy-Star gewählt jetzt. Das ist auch interessant. Da haben wir Stefan Raab, Anke Engelke und Ingo Oschmann.
Ingo Oschmann. Oh,
ja.
Mann.
Auch witzig, ne? Dann haben wir noch den Shooting-Star, der gewählt wurde. Das ist Patrick Nuo. Ich habe keine Ahnung, was mit Shootings da in dem Sinne gemeint ist. Und es gibt den Ehren-Otto für Kylie Minogue.
Oh, cool.
Vielleicht so eine Art Newcomer dann. Patrick Nuo.
Ich kann es dir nicht sagen. Naja, nichtsdestotrotz ist der Mauersegler der Vogel des Jahres. Das Wort des Jahres war das alte Europa. Also, na egal. Aber in dem Jahr gab es noch so viele wirre Sachen. Also da hätte man eine ganze Folge drüber machen können, aber ich habe euch meine Highlights nochmal eben rausgesucht. Das Gemüse des Jahres ist die Kartoffel.
Schon wieder?
Kartoffeln gehen immer.
Ja, Kartoffeln, aber es war nicht das Gemüse des Jahres. Wir hatten schon öfter was mit Kartoffeln, aber dieses Mal ist es das Gemüse des Jahres. Dann gibt es die Staude des Jahres, das ist Salbei. Und mein absoluter Oberhammer ist das Weichtier des Jahres. Ich finde, es ist super wichtig, dass sowas gewählt wird. Und das ist die bauchige Windelschnecke. Ich finde gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde, man sollte sich öfter über Weichtiere unterhalten.
Ich glaube, der Folgentitel schreibt sich schon von alleine.
Wir gucken mal. Wir lassen uns mal schauen, was der Dönerpreis machte. Da liegen wir nämlich bei 2 Euro bis 3,50 Euro pro Döner. Die Butter liegt bei 3,60 Euro pro Kilo. Bier bei 70 Cent und Benzin bei 1,09 Euro.
Sehr gut. Und ich schweife tatsächlich wieder einmal ab Richtung Eurovision-Contest. Ja?
Ja.
Der hat nämlich in Riga stattgefunden, 2003. Dementsprechend haben die Letten das Jahr davor gewonnen. Und dieses Jahr, also 2003, hat die Türkei gewonnen. Und zwar mit Sertab Erener. Der Song heißt Every way that I can. Also wirklich auch, wenn man ihn hört, hat man ihn, also ich habe ihn sofort wieder im Ohr, hat mir sehr gut gefallen. Und Deutschland hat tatsächlich einen gar nicht so schlechten Platz gemacht mit Platz 11. Ja,
ja. Stimmt.
Obwohl Ralf, Mr. Eurovision, Siegel den Song komponiert hat. Sorry, lieber Ralf, aber der ist schon tot, ne? Kann ich mir nicht mehr entschuldigen.
Naja, ich glaube, der lebt noch.
Ah, okay. Ja, dann tut's mir leid, Ralf. Lou haben wir geschickt und der Song heißt Let's Get Happy. Ja. Also tatsächlich muss gar nicht so schlecht gewesen sein. Ja.
Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade, wer das gewesen ist. Oh gut.
Das war so ein Pumuckl-Rotschopf. Also wirklich auch optisch, also ohne das despektierlich zu meinen, einfach um es optisch einzuordnen. Ganz, ganz spannend, aber ja, Platz 11 halt, Freunde der Sonne. Also, was wollen wir mehr?
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja. Aber ich kann mich so null erinnern, tatsächlich.
Ja. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Ich fand den Song auch nicht so mega.
Hm.
Ja. Also, wie gesagt, Sarah Brenner kann ich nachvollziehen. Fand ich richtig gut. Every Way That I Can.
Mhm. Ja.
Ja. Gut. Schön. Dann haben wir den Flug auch nochmal.
Das ist wieder Inspiration für mich.
Für dich?
Ja. Ich bin ja noch so ein bisschen privat am Arbeiten hier, was Musik angeht.
Ach ja, da war ja was.
Da war ja was, genau.
Sehr gut. Also kannst du mit reinpacken, Sertep Erdena. Okay, dann würde ich sagen, packen wir uns mal das Jahr 2003 nochmal ein bisschen genauer und gehen in die verschiedenen Ereignisse. Und lieber McFly, magst du loslegen?
Gerne doch. Ja, ich gehe sozusagen, ja, ich decke sozusagen jetzt Musik und Ereignisse mehr oder weniger miteinander ab. Denn ich habe mir rausgesucht, Metallica hat einen neuen Bassisten.
Ja. Der ist immer noch der Neue.
Mittlerweile aber der Dienstälteste.
Trotzdem ist es immer noch der Neue.
Ja, das ist bei vielen Bands so. Robert Trujillo wird am 24. Februar 2003 der neue offizielle Bassist bei Metallica. Zuvor hat die Band fast 2 Jahre lang so eine Art Schaffenspause eingelegt, weil Jason Newsted, der vorherige Bassist, der hat die Band verlassen. Das gab irgendwelche Differenzen untereinander, besonders mit dem Bandleader James Hetfield. Denn Jason Newsted hatte sich eben auch auf seine Nebenprojekte mehr konzentrieren wollen, aber da sagte dann Hetfield, nee, komm, das geht nicht, du gehörst zu Metallica und wir sind sozusagen deine Nummer 1. Und das hat dann wieder, wie ich gesagt habe, zu kleinen Streitereien geführt und letztlich hat Newsted dann die Band verlassen. Die Band selber ist auch an so einem Punkt angekommen, ja, man wusste auch nicht mehr so richtig, wo geht's jetzt weiter oder wie geht's weiter, wohin gehen wir. Also im Grunde lag die ganze Band brach. So, und dann hatte man sich dann tatsächlich mit einem Psychotherapeuten auch zusammengesetzt, um die Probleme untereinander aufzuarbeiten. Und parallel lief dann auch ein Casting, ein großes Casting, um einen neuen Bassisten zu finden. Und ja, es ist am Ende dann dazu gekommen, dass Robert Trujillo, der ehemalige Bassist von Ozzy Osbourne und den Suicidal Tendencies, den Posten bekommen hat. Er selber hat gesagt, das war eines seiner heftigsten Castings, was er jemals mitgemacht hat. Er war sturzbesoffen, hatte immer noch den Kater des Todes gehabt und hat es aber trotzdem irgendwie geschafft. Sie haben ihn 2 Tage lang vorspielen lassen, haben ihn getestet und waren am Ende dann auch von seiner Spielart überzeugt. Er konnte sowohl mit dem Plektrum am Bass als auch ganz normal mit der Fingertechnik überzeugen. Und auch seine
Technik überzeugen kann, hat man schon die halbe Miete, sage ich euch.
Als das stimmt. Ja, und auch als Bassist. Da hast du sogar noch größere Möglichkeiten.
Absolut.
Genau. Ja, und auch allgemein seine Bühnenpräsenz ist unglaublich gewesen. Also damals schon bei den anderen Bands. Also er ist ein Tier, ist wirklich einfach nur ein Monster, das eine Bassgitarre in die Hand kriegt und einfach die Bühne rocken kann. Menschlich hat es auch von Anfang an wirklich gut gefunkt bei allen zusammen und man sagte dann, okay, du bist es, du kriegst den Job. Und er hat einen Einstiegsbonus von 1 Million Dollar bekommen. Was allerdings dann auch dazu ihn dazu verpflichtet hat, exklusiv nur für Metallica zu spielen. Das heißt, seine anderen Projekte, da musste er dann sagen, okay, Leute, ich gehe, ich wechsle sozusagen. Na, da haben wir wieder mal sowas mit diesen Wechselgeschichten. Wer sich an die 95er-Folge erinnern möchte. Und was ihm besonders wichtig war, er war Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne gegenüber so loyal, dass er persönlich hingegangen ist und gesagt hat, liebe Sharon, lieber Ozzy, ich verlasse die Band, weil ich eben jetzt bei Metallica unterschrieben habe. Auf dem Album von 2003, Some Kind of Monster, St. Anger, Some Kind of Monster hieß die Dokumentation dazu, ist leider sehr schwer zu kriegen. Hätte ich gerne nochmal geguckt, aber wie gesagt, ich habe sie nirgendwo gefunden. Da wird das alles auch nochmal genau aufgedröselt. Und auf dem Album selber ist er noch nicht zu hören. Die ganzen Bassspuren wurden dort von Bob Rock, dem zugehörigen Produzenten, mit eingespielt. Hm. Ja. Ja, eigentlich hätte ich natürlich dann auch in Sachen Musik direkt auf das Album gehen können. Habe ich allerdings aus persönlichen Gründen nicht gemacht, weil ich finde, das ist eines der schwächsten und schlechtesten Alben der Band, die ich bis dato wirklich abgöttisch geliebt habe. Hm. Ja. Erst 2023 auf dem Album 72 Seasons hört man Robert Trujillo erstmals auch offiziell bei den Backing Vocals. Sonst ist er einfach immer nur stumm am Bass gewesen. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob euch die anderen Kandidaten etwas sagen. Pepper Keenan zum Beispiel.
Ach, Namen, ne? Also naja, okay. Ich und Namen.
Naja, gut, okay. Das war zum Beispiel der heimliche Favorit und auch persönliche Freund von James Hetfield. Das war eigentlich der Top-Favorit. Les Claypool, Eric Avery, Scott Reeder, auch alles Bassisten aus der Metal-Szene, die man kennen könnte. Sogar David Ellefson von Megadeth, ausgerechnet Megadeth.
Wollte ich jetzt gerade sagen, vielleicht wäre das nochmal gut, eine Band dazu zu sagen, dann hat man vielleicht noch eine Verbindung, aber
genau.
Wahrscheinlich die einzige Band, die man von denen noch kennt.
Und wer vielleicht auch noch einigermaßen bekannt wäre Twiggy Ramirez. Der hat für Marilyn Manson und auch A Perfect Circle am Bass gestanden. Ja, alle anderen hatten das Nachsehen. Wie ich gesagt habe, Trujillo hat seit 2003 diesen Posten des Bassisten inne. Jo, das ist mein Ereignis.
Sehr schön. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das bei Einstein rockig weitergeht.
Nee, nicht wirklich. Ich lande beim Bundesverfassungsgericht.
Schade. Oh,
ja, da endete nämlich ein Fall, weil bei einer Lehrerin ein Verbot ausgesprochen wurde. Und ich denke, wer da, keine Ahnung, zu der Zeit, ein bisschen was von den Medien mitbekommen hat, der hat bestimmt schon mal vom Kopftuchurteil gehört. So, da ging es nämlich darum, dass eine Lehrerin bei der Einstellung in den Schuldienst, das war in Baden-Württemberg, eben diese verweigert wurde, weil sie im Unterricht ein Kopftuch tragen wollte. Und das ging durch mehrere Instanzen und immer weiter und so fort. Und ich finde, das ist eigentlich generell ein unglaublich interessantes Thema. Und ich finde es aber irgendwie trotzdem krass, dass das so hochgegangen ist. Und eben immer weiter verwiesen wurde. Also prinzipiell war es eben so, dass das Bundesverfassungsgericht dann der Klägerin im Grundsatz Recht gegeben hat, weil, das hatte die Schulbehörde angemerkt, die bloße Möglichkeit einer Gefährdung des Schulfriedens durch das Kopftuch eigentlich nicht ausreicht, um entsprechend ihre Glaubensfreiheit so weit einzuschränken. Wobei ich nach wie vor, also tut mir leid, ich persönlich verstehe das Problem nicht. Aber gut, das ist halt richtig groß aufgebauscht gewesen, ganz viel in den Medien gewesen. Und naja, nichtsdestotrotz hat das Gericht dann aber das alles wieder weitergegeben und hat gesagt, ja, wir übertragen das halt alles mal wieder an die Länder zurück. Das heißt, die Richter überließen einfach diese Entscheidung dann den einzelnen Bundesländern wieder. Und das hat eben dann mit den Landesgesetzen wieder zu tun gehabt. Und wenn ein Bundesland das Tragen von religiösen Symbolen für Lehrkräfte generell verbieten wollte, müssten die dafür aber konkrete Gesetze machen. Heißt, infolgedessen haben dann viele Bundesländer diese Entscheidung genutzt, um in den folgenden Jahren halt tatsächlich sogenannte Kopftuchverbote für Lehrerinnen gesetzlich zu verankern, was ich irgendwie total krass finde, weil eben Länder wie Baden-Württemberg, Bayern und Hessen da voll bei waren. Wobei ich persönlich das total krass finde, weil gerade in Bayern hängen überall Kruzifixe rum. Und also, ich, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich verbiete alles an Religion, aber auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man eben sagt, man muss das jetzt so beschränken. Und na egal. Aber da war ich nicht alleine mit, weil das Urteil von damals eben mittlerweile nicht mehr in seiner ursprünglichen Form Gültigkeit hat. Das wurde 2015 nämlich nochmal korrigiert. Und da wurde aber eben klargestellt, dass es einfach kein pauschales Verbot für Kopftücher geben darf, weil das eben wirklich nicht mit dem Grundrecht auf Glaubensfreiheit vereinbar ist, was ich persönlich auch super sinnvoll finde. Und also wirklich, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, wo das ein Problem sein kann. Es tut mir wirklich leid. Ich fand deswegen diesen Fall aber eben so spannend, dass das überhaupt diskutiert wurde und bin unfassbar froh, dass ich noch rausgefunden habe, dass es eben, nachdem ich angefangen hatte, mich da reinzufuchsen und gedacht habe, oh mein Gott, wie konnten die nur, dann aber gesehen habe, ja, zum Glück nicht mehr ganz so schlimm.
Reinzufuchsen und Kaninchenbau finde ich auch.
Ja, ich bin schon so ein Fuchs im Kaninchenbau. Ja, das Bild mag ich.
Sehr schön.
Ja, sehr schön. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass es damals wirklich auch ein mediales Thema war.
Ja, voll.
Ganz extrem. Aber ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Finde ich schön, dass du dich dafür entschieden hast.
Mhm. Ja, ich im Nachhinein auch.
Ja.
Was wurde bei dir verboten?
Ja, das ist eigentlich fast eine gute Überleitung. Aber für mich ist das tatsächlich so ein bisschen persönlich, muss ich sagen. Denn ich habe damals in Hamburg gelebt und die Geschichte irgendwie quasi live miterlebt. Ja, also ich habe 3 Jahre in der verbotenen Stadt gewohnt oder waren 2, ich weiß es nicht mehr. Es war einfach so. wie auch immer. Wenn man heute auf 2003 in Hamburg zurückblickt, dann denkt man fast, ja, das war keine Landespolitik, das war eher so eine Netflix-Serie mit so einem Titel wie Chaos im Rathaus, nenne ich es mal. Ja? Und da sind wir halt auch politisch. Ja, das, was Nele eben gerade schon politisch natürlich auch hochgekocht ist, geht hier nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber hat Hamburg tatsächlich wirklich in ein Chaos gestört. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Anfang der 2000er, da tauchte nämlich plötzlich ein Mann auf, der wurde bundesweit bekannt. Und das war Ronald Schill. Ja, oder Ronald Barnabas Schill, hieß er, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. macht die Sache einfach noch viel lustiger. Viele kannten ihn damals unter seinem Spitznamen Richter Gnadenlos, denn Schill war zuvor Amtsrichter in Hamburg und galt als besonders harter Hund bei seinen Urteilen. Und genau daraus machte er schließlich Politik und gründete im Jahr 2000 die Partei Rechtsstaatliche Offensive, natürlich besser bekannt als die Schill-Partei, ja. Mhm. Und jetzt mal eine Frage an euch. Hättet ihr gedacht, dass eine Partei, die praktisch nur um eine einzige Person herum aufgebaut wurde, einmal Regierungsverantwortung übernehmen würde, ihr Lieben?
Nee, man kennt es ja sonst nur von anderen, die es dann am Ende ja nicht so weit geschafft haben.
Ja. Mhm. Ja, aber genau das passierte hier in Hamburg, denn bei der Bürgerschaftswahl 2001 holte der Schill natürlich auch aus dem Stand fast 20% der Stimmen und bildete gemeinsam mit CDU und FDP die Hamburger Regierung unter Bürgermeister Ole von Beust. Der wird noch wichtig, ja, in dieser Geschichte. 20% aus dem Stand ist tatsächlich wirklich ein Kracher, ja. Und also ich weiß damals, auch da haben sich alle Zeitungen überschlagen. Das war tatsächlich auch schon in dem Bereich krass. Und ich fand's Sensationell, dass ich da live vor Ort sein durfte zu dem Zeitpunkt. Ist schon unfassbar. was noch unfassbarer wurde, Schill, also Politikneuling in dem Fall, wurde Innensenator und sogar zweiter Bürgermeister. Also das war also eine reine Sensation. Ja, aus dem Stand Innensenator und zweiter Bürgermeister ist schon wirklich krass. Ja, wie so oft auch in der Politik war der Aufstieg spektakulär, wie wir gerade gehört haben. Ja, und ich sag mal, der Absturz mindestens genauso. Denn jetzt kommen wir endlich zum Jahr 2003. Im Sommer 2003 eskalierte nämlich die Situation in Hamburg. Und der Auslöser war zunächst die geplante Entlassung von dem Polizeisenator Walter Wellinghausen. Als ich den Namen gelesen habe, kam der mir auch wieder hoch. Den hatte ich bis dahin wieder verdrängt. Spielt eigentlich auch nur eine Nebenrolle in diesem ganzen Schachspiel. Das war ein enger Vertrauter von dem Schill. Und von Beust, der wollte ihn wegen irgendwelchen umstrittenen Nebentätigkeiten aus dem Amt entlassen. Ja? Und Schill war damit nicht einverstanden. Und es kam zu einem Gespräch, ja, was soll ich sagen, was später politische Geschichte schreiben sollte. Tja, van Beust erklärte später, der Schill habe versucht, ihn unter Druck zu setzen. Ja? Und Schill soll angedeutet haben, dass er öffentlich machen würde, dass Ole van Beust, Bürgermeister, ich wiederhole es nochmal, eine homosexuelle Beziehung zu seinem damaligen Justizsenator Roger Kusch hätte. Ja. Also da merkt man schon, jetzt sind wir schon irgendwie im Seifenoper-Spektakel. Ja. Van Beust bezeichnete das später als Erpressungsversuch. Also so viel muss man dazu vielleicht nochmal eben sagen.
Ja.
Ne? Kann man auch nachvollziehen. Roger Kusch, es kam bei mir alles wieder hoch und die Zeitungen nochmal in Hamburg waren voll davon. Ja. Wichtig vielleicht nochmal zu sagen, dass weder van Beust noch Roger Kusch ihr Privatleben damals irgendwie öffentlich thematisiert haben. Und Kusch hat später tatsächlich auch erklärt, dass zwischen den beiden keine Liebesbeziehung bestanden habe. Mag man glauben, mag man nicht. Das ist, mir ist es schlussendlich auch völlig Wumpe. Ja?
Ja.
So, wer sein Privatleben nicht in die Öffentlichkeit tragen will, ist für mich völlig okay. So, Ronald Schill bestritt den Vorwurf der Erpressung und behauptete, er habe lediglich Tatsachen angesprochen. Ja, von Beust hat dann die Reißleine gezogen und Schill am 19. August 2003 als Innensenator und zweiten Bürgermeister mit sofortiger Wirkung vom Amt enthoben und entlassen.
Ja, krass.
Jo. Frage an euch, glaubt ihr, dass die Koalition erledigt war zwischen Schillpartei, FDP und CDU?
Nee. Also ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Dass sie erledigt war oder dass es weitergehen würde?
Dass es weitergehen würde, also...
Tja, man versuchte tatsächlich noch, die Regierung zu retten, denn einen neuen Innensenator haben die ernannt und dann hofften die natürlich, da wieder Ruhe hinzubekommen. Mhm. Aber das, wie du schon sagst, das funktioniert nicht. Ne? Also innerhalb der Partei, da brach irgendwie Machtkampf aus. Der Schill wurde nachher als Landesvorsitzender entmachtet und dann war irgendwann auch Schluss mit der Koalition. Denn am 9. Dezember 2003, da erklärte Ole van Beust die Koalition für beendet und Hamburg stand vor Neuwahlen. Ja, ja. Wer war der große Gewinner dieser ganzen Krise?
Na? Scholz? Olaf Scholz, ist der nicht danach irgendwie dann der Bürgermeister auch geworden von Hamburg oder war das später?
Das war später.
Okay, nee.
Nee, van Beust nämlich. Mhm. Bei den Neuwahlen 2004 mit der CDU, und jetzt haltet euch fest, die absolute Mehrheit geholt in Hamburg.
Wow.
Absolut. Also hätte ich auch nicht gedacht. Also es bleibt ja immer irgendwie was hängen. So. Also gerade bei uns in Deutschland, ja, da muss ja nur irgendeiner was sagen und dann bleibt gleich was hängen. Das war wirklich mal eine ganz andere Nummer. Also die Hamburger standen da tatsächlich, so wie sich's hier anhört, mit ganz, ganz großer Mehrheit hinter Ole van Beust. Ja, im Gegenzug verschwand die Schill-Partei von der politischen Bühne und Schill verließ Deutschland dann irgendwann Richtung Südamerika. Ich glaube, nach Brasilien hat sie nämlich verschlagen, wenn ich das noch richtig weiß. Mhm. Und ja, Hamburg hatte damals irgendwie alles. Drama, Machtkämpfe, persönliche Konflikte und überraschende Wendungen. Also eigentlich fehlte nur noch irgendwie eine Titelmusik dazu. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, ja, und Ronald Schill hat man dann später natürlich noch in diversen Trash-Formaten, liebe Grüße gehen raus an die Trashinnen, gesehen, ob es im Dschungel war, wo er war, oder auch bei Big Brother, glaube ich,
echt
sehen lassen.
Oh mein Gott, das also, ist voll an mir vorbeigegangen irgendwie.
Ronald Barnabas Schill, ja.
Wahnsinn.
Ja, so ist das.
Ja, also ich hatte ihn wirklich auch nur noch als, ja, wie du angesprochen hast, als Richter gnadenlos so im Hinterkopf. Weil er wirklich, ja, teilweise wirklich die Höchststrafen verhängt hat oder das Maximum rausgeholt hatte, was dann überhaupt gesetzmäßig möglich war.
Ja, man also, muss auch sagen, also ich habe mich ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt in Hamburg aufgehalten und war halt auch oft auf der Reeperbahn, weil ich da auch einen Nebenjob hatte. Und mit Freunden war man natürlich auch dann da, mit Arbeitskollegen. Und Hamburg war ja immer schon randaletechnisch viel. Da war schon immer was los auf der Reeperbahn. Und die Polizei hat, das hat man dann später noch mal so gesagt, immer selten durchgegriffen. Und ja, mit Chill, also was da los war, die Polizei war manchmal schneller da als die Demonstranten. Und wir haben uns dann schnell ins Herzblut, Hashtag Werbung, das war eine Kneipe auf der Reeperbahn, haben wir uns gezogen. Und draußen haben die Polizisten die Demonstranten niedergeknüppelt. Also das war schon krass. Also der hat schon hart durchgegriffen, der Gute.
Ja. Krank. Ja. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, manche Leute wünschten sich genau solche Hardliner mal wieder in der Politik. Ja, was die dann nur ganz gerne vergessen, das kann denen genauso passieren. Ne? Also wenn die jetzt sagen, ja, verprügel ruhig die ganzen Aufsässigen oder lass sie verprügeln, lass sie verknüppeln. Ja, aber wenn du auch ein Vergehen begehst oder sowas, dann kann dir das auch so blühen. Das vergessen auch ganz, ganz viele.
Ja, du musst ja im Zweifelsfall das noch nicht mal wirklich begehen. Vielleicht, wenn du Pech hast, einfach nur beschuldigt werden.
Und mitgegangen, mitgehangen und so weiter, ne? Oder wie heißt das so schön? Ne?
Nee, mitgefangen, mitgehangen.
Mitgefangen oder sowas, ja. Ja,
ja. Ja, ja, so ja. Hamburg. War eine krasse Zeit damals, aber ja. Läuft. Ich würde sagen, wir können zum nächsten Thema rübergehen und ich würde sagen, wir machen in diesem Fall, wenn wir schon bei Titelmusik sind, mit Musik weiter, McFly.
Ja, alles klar. Dann gehen wir mal ganz kurz in den Januar 2002 zurück, denn dort war, das war sozusagen die Geburtsstunde meines Songs für diese Folge. Seven Nation Army von den White Stripes. Düm, 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 düm. Kennt man heute auch noch, ist Kult geworden. Und ja, es war eigentlich nur so ein kleiner Soundcheck, den Jack White damals auf einer Tour in Australien einfach nur so vor sich hingeklimpert hat. Und er sagt, und ihm kam sofort die Idee, das Riff, das hat was, das klingt gar nicht mal so schlecht. Und er hat es auch seinem Crewmitglied und auch Arbeitskollegen von der Plattenfirma vorgespielt. Ben Swank hieß der Mann. Aber der sagte einfach nur, ja, ist okay, aber nichts Besonderes. Also mach einfach weiter, mach deine Show sozusagen. Und Jack White hatte schon Anfang der 2000er so ein bisschen die Hoffnung, eines Tages mal für einen James-Bond-Film den Soundtrack schreiben zu dürfen und komponieren zu dürfen. Und dieses Riff hat er sozusagen erstmal in die Schublade gepackt und sagte, das könnte ich vielleicht nochmal verwenden, könnte ich vielleicht dafür gebrauchen. Man weiß ja nie. Ja, 2008 hat er es tatsächlich geschafft mit Another Way to Die für ein Quantum Trost zusammen mit Alicia Keys. Ein ganz anderer Song. Aber Seventh Nation Army, also dieses bekannte Riff, was einfach auch durch den Fußball nachher noch ganz wichtig und weltbekannt geworden ist, komme ich gleich zu, warum. Das wurde auf dem Album Elephant, dem vierten Album der Band, veröffentlicht und ist auch der Opener. Ja, warum heißt es Seven Nation Army? Jack hatte damals als Kind das Problem, er konnte das Wort Salvation Army, also Heilsarmee, nicht richtig aussprechen. Und so ein kleiner Sprachfehler, den er als Kind hatte. Und daraus wurde dann einfach Seven Nation Army. Es war auch eigentlich nur als Arbeitstitel gedacht, aber er blieb dann tatsächlich auch bei dieser Bezeichnung Und im Song selber setzt sich Jack mit eigenen Erfahrungen aus Kleinstadt Klatsch und Tratsch raus. Hat er selbst alles erlebt und naja, er hat's ja trotzdem ziemlich weit gebracht. Natürlich darf man auch Meg White nicht vergessen, das ist ja die Schlagzeugerin, seine Ehefrau. Es hieß ja jahrelang zunächst, dass die beiden eigentlich Geschwister wären, aber nein, es kam dann irgendwann raus, die beiden sind, die waren mal miteinander verheiratet und haben trotz der Scheidung und der Trennung haben sie dann gesagt, wir machen aber trotzdem weiterhin Musik zusammen. Ist bis heute auch noch so.
Ich hätte auch gedacht, tatsächlich, dass Geschwister sind.
Nee, die waren verheiratet. Was? Weil da hat irgendjemand mal so tief auch in so einen gewissen Kaninchenbau den Kopf reingesteckt. Einstein, ich weiß
hat
nicht,
ob sich du reingefuchst.
Das, ich weiß nicht, ob du das warst, keine Ahnung. Aber der hat dann rausgefunden, Geschwister könnte gar nicht unbedingt passen, weil die nur knapp 7 oder 8 Monate auseinander liegen. Also vom Alter her. Das könnte nicht unbedingt passen. Und dann haben sie dann gesagt, ja, wir waren mal verheiratet. Punkt, aus, Ende. Ja. Ein besonderes Merkmal des gesamten Albums Elephant, es gibt keine Bassgitarre da drauf. Also es wird wirklich nur mit Schlagzeug und E-Gitarre gespielt. Und dieses bekannte Riff, das hat Jack White mit einer halbakustischen E-Gitarre aus den 50ern komponiert. Das hat er damit erschaffen. Und durch ein sogenanntes Whammy-Effekt-Pedal. Was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich fand diesen Begriff einfach nur geil. Und dadurch wurde auch der Ton eine Oktave heruntertransportiert. Das heißt also, es wurde dann etwas düsterer, etwas tiefer, etwas dunkler. Und ja, wie ich gesagt habe, es wurde ein Kulthit unter Sport- und Fußballfans. Denn im Oktober 2003 spielte nämlich der FC Brügge gegen den AC Mailand in der Champions League. Und die Fans aus Belgien, also aus Brügge, die haben sich vor dem Spiel schon in einigen Kneipen in Mailand ja, zu einer guten Stimmung herangefeiert, sagen wir es mal so. Also nicht randaliert oder so, aber die haben sich aufs Spiel gefreut. So. Und irgendwann lief dann auch einfach mal in einer Kneipe so im Hintergrund der Song Seven Nation Army.
Ja. Also mal in Hamburg machen sollen, ja? Da dazwischen
gegangen. Genau. Ja. Und ja, die Stimmung ist durch das Lied sehr, sehr gut geworden, also noch besser geworden. Und die Fans haben einfach dieses Eröffnungsriff als Fangesang einfach mit ins Stadion genommen. Und das hat sich bis heute ja wirklich auch durchgesetzt. Das hast du hast es als Torhymnen bei einigen Vereinen gehabt. Ich glaube sogar der FC Bayern hatte das eine Zeit lang mal in einem Remix gehabt oder so. Und auch ganz viele andere Vereine in Europa nutzten das als Fangesang oder auch als Torhymne. Und selbst Francesco Totti ist ein riesengroßer White Stripes-Fan. Denn nachdem er dann auch mitgekriegt hat, wie die Fans in Belgien so abgehen. Er hatte nämlich im Jahr 2006 auch in Brügge gespielt mit seinem Verein, dem AS Rom. Und die Fans von Brügge, die haben den Song einfach die ganze Zeit rauf und runter gegrölt. Und in Belgien ist der Song erstmal bekannt geworden unter dem Namen Po-Po-Po-Po-Song.
Po, 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 po,
ganz genau. Wow. Und dann hat und unmittelbar nach dem Spiel hat er dann unbedingt rausfinden wollen, wer ist diese Band? Und dann hat er sich sofort das Album gekauft und sagt, ich finde die bis heute total geil. Und ja, Jack White sagt selber dazu, zu diesem Erfolg, der sich durch die ganzen Sportfans da so aufgebaut hat. Also Zitat von ihm, ich fühle mich geehrt, dass die Italiener den Song zu einem der ihren gemacht haben. Nichts ist schöner in der Musik als die Annahme einer Melodie durch Menschen, die ihr erlauben, den Pantheon der Folkmusik zu betreten. Als Songwriter ist so etwas unmöglich zu planen, besonders in modernen Zeiten. Ich liebe es, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, woher die Melodie kommt, wenn sie singen, aber das ist Folkmusik. Ja. Und ich würde sagen, der Erfolg gibt ihnen auch einigermaßen recht. Platz 4 in Deutschland, Platz 7 in England, ich hatte mit mehr gerechnet, und Platz 76 in den USA, da ist es nicht ganz so bekannt, aber hey.
Da ist ja auch Fußball nicht ganz so bekannt.
Nee, wird's auch nicht. Ja, genau. Wird's auch nicht. Da kommt ja noch nicht mal jeder rein. Naja.
Wir wären mal in 2026, wenn wir in dem Jahr sind.
Naja. Ja, wie steht ihr denn zu dem Song? Seid ihr so ein Fan davon oder findet ihr den gut oder zu oft gehört oder von Anfang an gesagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht? Wie ist das denn bei dir, Einstein?
Ich finde den tendenziell gut. Ich hatte tatsächlich mal eine Phase, wo es mich ein bisschen genervt hat, aber dadurch, dass ich in letzter Zeit einfach nicht mehr so oft gehört habe, bin ich eigentlich wieder bei an sich. Das Lied finde ich gut.
Und Doc?
Damals lief der ja rauf und runter, überall. Dann war er weg aus den Charts und drin in den Stadien. Und dann hast du natürlich immer gehört, also geht mir ähnlich wie Nele. Ist jetzt einer, den ich, glaube ich, mal weiter skippen würde. Und wenn man irgendwie so auf dem Weg ins Stadion ist, dann hätte ich Bock, den zu hören. Weil ich glaube, da macht er schon Stimmung. Also ich kann das nachvollziehen, warum der ganz häufig im Vorfeld oder während eines Fußballspiels läuft.
Und die Diego. Da kann ich mich noch aus der Werder-Zeit erinnern, ja. Das war ja seine inoffizielle kleine Fanhymne, die er da gekriegt hat. Yo, das soll's zu meinem Song gewesen sein. Seven Nation Army von den White Stripes. Ab sofort dann hoffentlich auch auf der Playlist bei den Anmachern 24.
Yay!
Wahrscheinlich immer samstags zum Frühstück sind wir da auf der Playlist bei Kultradio 24 von Laut FM. Da könnt ihr es hören, könnt ihr ganz normal über eure Alexa auch aufrufen. Ne? Zwischen 9 und 11 hört ihr unsere Rückspulhelden-Playlist mit ganz, ganz vielen Songs und ich freue mich, dass da jetzt wieder ein paar modernere mit reinkommen. Es war schon sehr schlagerlastig, ja. und 50er, 60er Jahre lastig und jetzt wird es mal wieder ein bisschen moderner. Also sie wird immer wieder, also ihr könnt es nicht nur bei Oma und Opa jetzt hören, sondern auch mit der Hose. Nele, welchen Song packst du denn drauf?
Ja, ich brauche erstmal eure Hilfe.
Okay.
Ja, gerne.
Seid ihr dabei?
Bin ich.
Okay.
Auf an.
Gib mir ein M.
M?
Gib mir ein I.
I.
Gib mir ein S.
S.
Gib mir ein T.
Mist.
Mist. Alle zusammen tanzt das Brot. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Die Arme zu kurz, das Lied beknackt. Ein Elend im Viervierteltakt. Drum tanzt das Brot, wenn du mal traurig bist. Keine Ahnung warum, denn es bleibt sowieso, wie es ist. Mist.
Nein.
Ich liebe Bernd das Brot. Ich mag ihn unglaublich gerne.
Das depressive Kastenbrot. Ja.
Ich bin so als viel deutscher als so ein Brot. Kann es eigentlich nicht mehr sein. Und wir haben ja auch schon Bob Ross so wahnsinnig gefeiert, weil das war ja das, was man so im Fernsehen geguckt hat, wenn man von einer Party nach Hause gekommen ist. Und wenn man überlegt, 2003 waren wir ja nur auch schon entsprechend irgendwann alle volljährig, als das überhaupt quasi bekannt wurde und rausgekommen ist. Das heißt, eigentlich waren wir jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, weil Bernd das Brot eine Figur aus dem Kinderfernsehen ja ist, aus dem Kika. Und natürlich in dieser Nachtschleife absolute Berühmtheit erlangt hat. Und ich bin da jetzt wieder drüber gestoßen, weil er jetzt aktuell, das ist so lustig, dass es jetzt kommt, quasi so ein weltweites Internetphänomen wird. Ich weiß nicht, kennt ihr die Reels, wo eben Leute aus den USA auf Bernd das Brot gestoßen sind und dann eben erzählen, dass es das im deutschen Fernsehen gibt und man einfach so ein depressives Brot im Fernsehen hat. Und
bitte.
Ein Kastenbrot.
Ein Kastenbrot, ja. Brot. Er ist ein Kastenbrot, er ist sehr, sehr kastig, ja. Und er hat ja auch kleine Brötchenfüße und einfach diese Arme. Und es ist halt...
Hände, es sind doch gar keine Arme, es sind doch nur Hände.
Es sind eigentlich nur Hände und der Kopf ist ja auch Teil des Rumpfes. Und das ist auch geil, einfach wie er läuft. Und ich habe... weil ich das so cool fand, es passte irgendwie, zufälligerweise hatte ich das noch in meiner Playlist und das aber auch schon vorher, also bevor ich mich für das Lied entschieden hatte, hatte ich diesen Podcast schon in meiner Warteschlange und möchte diesmal, also hiermit auf die auf den Podcast Popkultur verweisen. Die machen richtig tolle Folgen über alles Mögliche, was mit Puppen zu tun hat. Also über von Sesamstraße, Muppets natürlich, also Augsburger Puppenkiste haben sie dabei, Bim Bambino und ach, ne, wie gesagt, alles, was so im Fernsehen irgendwie mit Puppen zu tun hat, das sind auch tatsächlich Leute, die selber Puppen spielen. Ich habe die Namen, vergesse ich ja immer wieder, aber
Martin
die
Reine
Puppen, die auch spielen, die Puppen, die auch spielen, ja, ich glaube, das kommt hin. Hat er den Vivaldi gespielt?
Ist ja.
Das, ja, genau, der macht da ganz viel. Das ist großartig. Es macht so einen Spaß, den zuzuhören. Vivaldi übrigens bin ich auch ein Riesenfan von.
Und das hier die alte Schabracke, das ist das alte Tanzpferd. Ich finde es immer super, als es auf. Wir schweifen ab.
Ja, aber sind halt so tolle Themen. Es ist so schön. Nein, aber wie gesagt, Bernd das Brot, die absolute Kultfigur aus dem Kinderfernsehen, mit zusammen mit einem Busch, der Briegeleis und dem Schaf Chili. Eigentlich so als Nebenfigur wurde er dann halt irgendwann auch Hauptfigur. Und dann hatten sie eben dieses Lied. Und ich weiß noch, dass wir damals auch beim Jugendrotkreuz einfach ständig dieses Lied getanzt haben zu der Zeit.
Ja,
das stimmt. Ja, das haben wir gerade in Einbeck. Und das war einfach so das Ding. Und es war so herrlich bescheuert, dass es einfach schon wieder toll war und einfach diese Stimmung. Und er findet halt alles doof und immer Mist. Und ach Gott, allein die Raufaser-Tapete. Und ihr seid ja immer noch da. Und wie er immer versucht, aus dem Bild zu laufen und dann auf der anderen Seite immer wieder reinkommt. Und also, aber weswegen ich von dem Podcast erzählt habe, der hat auch so einen komischen Gang, weil der so, weißt du, immer so über diese Dinger dreht und so weiter. Und es gab irgendwie nur einen Puppenspieler, der das bis heute irgendwie hingekriegt hat, das zu spielen. Und es ist herrlich. Aber die geilste Geschichte, die ich rausgegraben habe, ist aber, warum er so deprimiert ist.
Wollt ihr
es hören? Ja.
Ja.
Vor langer, langer Zeit habe ich mich in ein wunderschönes, schlankes Baguette verliebt. Sie war so unglaublich charmant und witzig. Aber leider war es vergeblich. Sie hatte nur Augen für dieses dahergelaufene Meerkornbrot mit seinen 10 Getreidesorten. Es war so deprimierend. Seit damals ist mein Herz ein trockener Mehlklumpen.
Oh Gott.
Aber jetzt kommt, im Nachhinein wurde aber ganz offiziell deprimiert, dass ein weibliches Brot an seiner Art schuld ist. Aber die Geschichte fand ich irgendwie sehr lustig.
Sehr schön.
Ja.
Übrigens, Brot, ich möchte kurz einen kleinen Ausblick machen auf Dinner for Brot. Ja,
ja, genau.
Dinner for One kennt ja jeder. Dinner for Brot finde ich tatsächlich noch viel, viel lustiger. Ja. Müsst ihr euch angucken, will ich gar nicht spoilern. School!
Ja, das ist auch genau, das ist einer von den bekanntesten Sketchen, Kurzfilmen, die mit ihm gemacht haben. Die haben auch in dem Podcast die ganze Zeit über so einen Kinofilm gewitzelt. Aber nichtsdestotrotz, es gab ja auch ein ganzes Album dann von ihm. Und ach, ich
Merle ist nicht räudig! Es tut mir leid. Ja.
Nein, alles gut. In die Charts hat das Lied tatsächlich auch geschafft, allerdings nur auf Platz 41. Und mit einem Tempo von 125 BPM ist es ein kleinen Tick zu schnell für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, aber eignet sich natürlich perfekt als energiegeladener, guter Laune-Tanz. Und das finde ich schön.
Also wenn die Wiederbelebung nicht funktioniert hat, darf man dann auch sagen, Mist.
Mist. Ja. Ja. Aber der Atemlos von Helene Fischer auch ein Tick zu schnell ist und immer in diese Listen kommt, finde ich, kann man auch zu Bernd das Brot.
Alle zusammen. Das, ja, sehr schön.
Geil. Grimme-Preisträger sogar.
Also, das auch noch. Das stimmt. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich von Bernd das Brot zu Wir sind Helden machen soll.
Oh, toll.
Ja.
Und zwar, er ist auch ein Held.
Ja, das stimmt. Ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden, welchen Song ich nehme. Und da habe ich gedacht, ach komm, nehmen wir doch direkt das Debütalbum Die Reklamation von Wir sind Helden.
da hätte ich einen Favoriten.
Ja, da höre ich mir gleich an, was ihr für Favoriten habt. Weil ihr werdet auch, glaube ich, wir werden drei unterschiedliche haben, denke ich.
Wirklich?
bin sehr gespannt, welchen Song ihr auf die Playlist setzen würdet. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ihr erratet, welchen ich auf die Playlist setze. Okay. Ist Deutschpop, ja, Pop-Rock, also wie man das definieren will, muss man eigentlich ja auch gar nicht. Ich sage es immer wieder, man muss auch gar nichts irgendwie in Schubladen packen. Aber wir sprechen hier über deutsche Musik in dem Fall. Und wir sprechen über, ich sag's nochmal, Wir sind Helden, die sich im Jahr 2000 in Berlin gegründet haben. Ja, Wir sind Helden, besteht aus 4 Mitgliedern. Wer kriegt mindestens 2 zusammen?
Namen und ich.
ich versuch's mal.
Ja.
Also einmal die Sängerin natürlich, Judith Holofernes.
Ja.
Pola Roy.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh. Nicht, dass du Pola Roy kennst. Wie ich übrigens witzig finde, dass er Pola Roy heißt.
Das ist, ich glaube, das ist auch ihr Lebensgefährte. Dann der dritte hieß, glaube ich, Marc, aber frag mich nicht mehr nach dem Nachnamen.
Zoll?
Zoll?
Tavassol.
Tavassol, okay. Mhm. Nee, und den vierten kriege ich dann doch nicht mehr auf die Liste.
Jean-Michel Tourette.
Ja, natürlich, klar.
Natürlich, ja. Das hier, Judith Holofernes, Jean-Michel Tourette, Marc Tavassol und Pola Roy. So, und wir sprechen ja, wie gesagt, über das Album, die Reklamation heißt das. Und das ist in den Albumcharts bis auf Platz 2 geklettert und war aber, Achtung, fast 2 Jahre in den Charts. Ja, also das ist schon Wahnsinn und allein über 800.000 verkaufte Exemplare in Deutschland. So, die bekanntesten Songs des Albums sind neben Guten Tag, ich will mein Leben zurück, Müssen nur wollen, Aurélie oder Denkmal, ja, das sind, würde ich jetzt mal sagen, die 4 bekanntesten. Vielleicht habt ihr gleich noch einen anderen Favoriten, bin ich sehr gespannt. Bernd das Brot hat den Grimme-Preis gewonnen. Diese Band hat 2004 mehrere Echo-Preise abgesandt und war eine der erfolgreichsten Newcomer des Jahres. So. Ja, also ich sag mal so, die Band, also Wir sind Helden, die wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der deutschsprachigen, ja, Popmusik, ich nenne sie jetzt mal Popmusik, ja, der 2000er und hat irgendwie natürlich auch Bands den Weg geebnet wie Juli oder Silbermond, ja, also daher ist das schon ein besonderes Album. Es gab viele tolle Alben, ich konnte mich nicht entscheiden, ich hatte noch einen anderen Favoriten, auch aus Deutschland, aber den nehmen wir dann vielleicht in einem anderen Mal. Und ich finde, dass das Album Die Reklamation als eins der prägendsten Alben der 2000er galt. Ja, also da bin ich nicht alleine, habe ich häufiger gelesen in den Recherchen und ich stimme dazu. Also das ist schon was Besonderes, was da Deutschland dann überschwemmt hat in dem Fall. Ja, jetzt würde ich gerne von euch mal wissen, welchen Song würdet ihr denn auf die Playlist setzen? Einstein.
Ja, also wenn man im ersten Moment dann denkst du ja vielleicht eher an Guten Tag. Aber ich würde Aurélie nehmen, weil ich das eigentlich von dem Album am meisten mag.
Mhm. Mhm.
Ja, aus persönlichen Gründen, liebe Grüße an Ivi, müssen nur wollen.
Müssen nur wollen.
Okay. Ja, ich hatte das Album erst 2004. Ja, oder erst ab 2004, dann allerdings auch in dieser Sonderedition mit der Bonus-DVD oder was auch immer noch dabei gewesen ist. Und ja, Müssen nur wollen hat sich da sozusagen zu unserem Lied damals entwickelt.
Schön, das ist gut. Und so Guten Tag ist ja tatsächlich aber auch so der Einstiegssong eigentlich, der die Band, also der wird einfach sehr oft gesungen, wenn man mit Wir sind Helden in Verbindung gebracht wird. Bei SingStar war es, finde ich, immer Denkmal. Ja.
Mhm, ja. Echt, bei SingStar habe ich immer nur ein Wort gesungen in einer Tour.
Das stimmt.
Aber das war das nächste Album.
Sein, ne? Ja, genau, das war das nächste Album, richtig.
Das war beim späteren Album, ja.
Ja.
Aber eigentlich fand ich Denkmal, also ich muss gestehen, das kam so oft im Radio, dass mich das wirklich genervt hat, dass ich das auch gar nicht so mochte tatsächlich. Also deswegen fand ich Guten Tag einfach immer viel besser.
Guten Tag, ich will mein Leben zurück.
Genau.
Ja. Habt ihr das, bei also Denkmal?
Das hat was. Aber Denkmal hat mich tatsächlich in erster Linie genervt. Aber das war für mich aber so, glaube ich, das Erste, was ich so richtig groß fand und wie ich da, glaube ich, richtig drauf gestoßen bin.
Okay. Habt ihr bei Denkmal jemals diese vorgelesene SMS-Nachricht verstanden? Zu Anfang? Sie haben eine SMS-Kurznachricht erhalten. Die Nachricht lautet: Mission 1 erfüllt, Punkt, holt den Vorschlaghammer und so weiter und so fort. Ich habe das nie wirklich verstanden, was da gesagt wurde. Du konntest damals nämlich irgendwo, ich glaube von der Telekom war das, da konntest du SMS ins Festnetz noch verschicken. Und die wurden dann von so einer Computerstimme vorgelesen. Ich habe das bis heute nie wirklich verstanden, was da gesagt wird.
Lieben Judith Holofernes oder einer der anderen Bandmitglieder, ich weiß, ihr seid fleißige Podcast-Hörer jetzt unseres Podcasts.
Bestimmt.
Ja. Sagt uns doch mal, was da Phase ist. So, was schätzt ihr denn, welchen Song ich auf die Playlist setzen würde?
Also jetzt einen von den genannten oder noch einen ganz anderen?
Vielleicht, also einen von dem Album.
Also ich würde dann vielleicht sagen, vielleicht Rüssel an Schwanz oder Die Zeit heilt alle Wunder.
Okay.
Keine Ahnung.
Monster wäre natürlich auch noch cool.
Ja, ich habe mich und Nele finde ich lustig, auch für Aurelie entschieden. Guck einer, schau. Der Song, der erzählt nämlich irgendwie humorvoll von einer Französin, die sich irgendwie wundert, warum deutsche Männer so zurückhaltend flirten.
Das mal
Punkt zu bringen. Ja.
Ja.
Ich finde diesen Song einfach mega. Ich mag das. Ich bin bei dir. Ich finde Denkmal. Ich skippe den tatsächlich auch häufig weiter. Ja, ich mag den eigentlich, aber ich kann den wirklich ganz, ganz schlecht noch hören. Guten Tag finde ich auch schön, aber ich habe gedacht, Aurelie passt schön auf unsere Playlist und den würde ich darauf setzen wollen.
Cool.
Ja, die Reklamation von Wir sind Helden. Tolles Album, tolle Band. Ja, schade, dass es die Band nicht mehr gibt.
Sie kann aber auch leider nicht mehr singen. Durch irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen ist es bei ihr nicht mehr möglich zu singen. Deswegen hat sie sich jetzt aufs Schreiben spezialisiert.
Okay, ich weiß, dass sie vor ein paar Jahren noch bei Sing Mein Song war. Da hat sie tatsächlich noch sehr gut abgeliefert, muss ich sagen.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir filmisch weiter. Und McFly, ich weiß nicht, was du dir rausgesucht hast.
Nee, ich habe ehrlich gesagt auch 2003 nicht so richtig Bock gehabt, ins Kino zu gehen oder mir irgendwas aus der Videothek auszuleihen. Ich bin einfach mal zu Hause geblieben und habe durchs Fernsehprogramm gesappt und habe dort eine Serie aus den USA gefunden, ursprünglich vom Sender CBS, unter dem deutschen Titel, ab 2005 bei uns allerdings erst bekannt, Mein cooler Onkel Charlie alias Two and a Half Men.
Men, 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 men.
Worum geht es in einer der bekanntesten, beliebtesten und größten Sitcoms der letzten, ich würde mal sagen, 30, fast sogar 40 oder 50 Jahre, vielleicht auch aller Zeiten? Charlie Harper, gespielt von Charlie Sheen, ein ja erfolgreicher Werbejingle-Komponist, lebt in einem wunderschönen großen Strandhaus in Malibu und nimmt widerwillig seinen Bruder Alan auf, der von seiner Frau rausgeschmissen wurde. Das zieht sich sozusagen dann durch die gesamte Serie, Frauengeschichten, Bruderkämpfe, so ein paar kleine Nicklichkeiten und Streitigkeiten. Eigentlich will Charlie wieder seine Ruhe, er will das Haus wieder für sich zurück und Alan entwickelt sich noch immer mehr zu einem ja Hausparasiten, zu einem Schnorrer vor dem Herrn. Kritiker sagen natürlich, das ist eine sehr chauvinistische Serie, frauenfeindlich, es wird Alkohol verherrlicht, es ja mag sein, aber ich glaube, viele Männer haben gesagt, ein Leben wie Charlie Harper wäre doch einfach wunderbar. Du kannst machen, was du willst, du hast Kohle ohne Ende, du kannst jeden Tag mit einer anderen Frau ins Bett steigen. Du hast sozusagen, das ist sozusagen die toxisch-männliche Freiheit.
Ja, wenn das Ziel des männlichen Lebens ist, dann gute Nacht.
Ja, also manche denken so, manche denken nicht unbedingt so. Ich fand die Serie von Anfang an einfach witzig, weil ich von vornherein einfach begriffen habe, Leute, das ist einfach überzeichnet, das ist eine Comedy-Serie und wer sowas auch viel zu ernst nimmt, der hat andere Sorgen, der hat andere Schwierigkeiten. Ja, und ja, wie ich gesagt habe, ab 2005 unter dem Namen Mein cooler Onkel Charlie auch bei uns zu sehen, ab 2006 dann offiziell Two and a Half Men. Es gab insgesamt 12 Staffeln, 9 davon mit Charlie Sheen. Nach der 9. wurde er nämlich rausgeschmissen, weil er zunehmend immer unzuverlässiger wurde. Seine ganzen Alkohol- und Drogeneskapaden haben sich auch auf seine Arbeit ausgewirkt und dann er hat sich wirklich komplett daneben benommen in der Öffentlichkeit. Er hat seinen Regisseur und die ganzen Produzenten, er hat die ganze Filmfirma übelst beleidigt und wurde dementsprechend dann irgendwann auch komplett aus der Serie rausgeschmissen. Und danach heißt es dann auch, dann wurde die Serie einfach nur noch Schrott. Man hätte sie danach absägen sollen, man hätte einen Schlussstrich ziehen sollen, aber man hat nochmal weitere Staffeln mit Ashton Kutcher dann in der Hauptrolle gedreht. Bis zum Serienfinale 2015. Und das nehmen die meisten Fans dem Serienschöpfer Chuck Lorre heute noch übel. Chuck Lorre ist übrigens auch sehr bekannt und sehr erfolgreich. Er hat viele andere Sitcoms noch gemacht. Dahmer und Greg zum Beispiel ist von ihm. Die Big Bang Theory, Young Sheldon und so weiter und so fort. Also das sind wirklich nur kleine Sachen. Und ja, wie ich finde, die Qualität der Serie wurde tatsächlich dann auch irgendwann schlechter. Es wurden immer schlechtere und plattere Witze. Die Figuren, die Charakterentwicklung ist immer weiter nach unten gegangen. Gerade was Alan angeht, der war irgendwann nur noch lästig und nervig und total richtig, ja, im Englischen sagt man ein richtiger Pain in the Ass, also eine richtige Nervensäge, um es einfach mal vorsichtig auszudrücken. In den Folgen mit Charlie Sheen, also in den frühen Folgen, ging es eigentlich noch. Er hatte dann auch noch so ein bisschen das Herz am rechten Fleck, weil er sich dann auch um seinen Bruder doch gekümmert hat, auch wenn er ihn eigentlich immer wieder aus dem Haus raushaben wollte. Aber am Ende hieß es dann doch, Familie hält zusammen. Das sieht man dann auch, wenn er zu seinem Neffen, zu Jake, wie er sich mit ihm unterhalten hat und sich auch ihm gegenüber verhalten hat. Er hat ihn gerne mal aufgezogen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann hat er ihm auch mit Rat und Tat wirklich zur Seite gestanden, so gut er eben konnte. Und es zog sich halt auch immer wieder über einige Folgen hinweg, dass Charlie versucht hatte, eine ernsthafte Beziehung in Gang zu bringen. Klappte nie so richtig. Ein Running Gag auch durch die gesamte Serie war dann auch Rose, seine Stalkerin von gegenüber, mit der er dann zum Ende seiner letzten Staffel dann nach Frankreich auch durchgebrannt ist. Ja, wer möchte, kann sich die ganze Serie dann auf Amazon Prime angucken. Oder, ja, also ich empfehle wirklich nur die Folgen mit Charlie Sheen, weil ab diesem Stilbruch mit Ashton Kutcher ging es wirklich nur noch komplett bergab. Und ja, Charlie Sheen wurde durch diese Serie nochmal so richtig nach oben gepusht, ein richtiger A-Lister, wie es heißt. Also er war ja sonst eigentlich eher so mittelmäßig bekannt, hat zwar auch einige gute Rollen gemacht und Rollen gedreht, so auch in den 90ern, gerade so in Komödien, Hot Shots zum Beispiel, Tödliche Geschwindigkeit, Men at Work. Aber mit Two and a Half Men ist er dann wirklich noch einmal richtig, richtig, richtig durchgestartet. Wurde teilweise auch der bestbezahlteste Seriendarsteller überhaupt zu seiner Zeit mit einem Verdienst von über 1,5 Millionen Dollar pro Folge. Das muss man sich auch mal reinziehen. Also so eine Folge geht 20 Minuten und 20 Folgen in einer Staffel. Da kommt eine Menge Summe zusammen. Ja, hat er sehr oft mit vollen Händen auch direkt wieder ausgegeben. Alkohol, Prostituierte, Drogen. Ja, also der hat nichts ausgelassen. Und es wurde tatsächlich so, dass Charlie Sheen zu Charlie Harper auch im wahren Leben wurde. Wenn Geld reinkommt, muss es auch sofort wieder raus.
So ist es manchmal.
Ja, schade eigentlich, ne? Aber gut. Ja, das kann ich dazu sagen. Wie ist es mit euch? Habt ihr die Serie gemocht, geguckt oder war das nie so euer Fall, Nele?
Also geguckt, ja. Und es hatte seine Momente. Ne? Das war schon auf eine gewisse Art und Weise witzig. Aber es gab einfach langfristig gesehen halt keinen Charakter, der irgendwie... Ja, also ich brauche ja immer so einen Charakter, mit dem ich so ein bisschen mitfühlen kann, an den ich mich so... mit dem ich mich so ein bisschen auf irgendeine Art identifizieren kann und eben mitfühle, ne, mit lache, ja. Das war da einfach schwierig und ja, das ist halt, dieses Ganze, also sagen wir mal so, ich habe, also für mich war das so, dass das einfach so überspitzt dargestellt wird, dass ich einfach hoffe, dass einfach niemand wirklich in echt so leben möchte. Dass es einfach so krass überzeichnet war, dass man das in dem Sinne lustig findet, aber dass man es halt lustig findet, weil es so absurd und überspitzt ist. Und wie gesagt, ich liebe Männer. Ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, dass ihr euch wirklich wünscht, so ein Leben zu führen, weil das doch irgendwie eigentlich total traurig ist. Das sind so meine Gedanken dazu. Ja, es soll witzig sein, aber ich weiß es nicht. Wir sind viel so groß geworden in dem Bereich, dass wir sowas auch witzig finden. Und ich kann es aber tatsächlich mittlerweile einfach nicht mehr. Ich bin da übersättigt und keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass niemand das so ernst genommen hat und das wirklich will.
Unterschreibe ich. Ich habe die Serie nie geguckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich liebe Charlie Sheen, also als Darsteller finde ich den gut. Mhm. Mich haben diese Sitcoms in den Jahren, in den 2000ern nicht annähernd abgeholt. Also weder Two and a Half Men noch How I Met Your Mother und sowas, das hat mich nicht gecatcht. Ja, ich weiß nicht warum. Ich hatte vielleicht andere Geschichten. Ich bin halt eben mit anderer Sitcom aufgewachsen, ja, mit hier, wie heißen sie alle, der Prinz von Bel Air und wie sie nicht alle heißen, oder Huxleys. Also das war so meine Art, und vielleicht war das unterbewusst schon so, dass mich diese Art von Männern einfach auch dass ich mich damit nie identifizieren konnte, so dass mich so eine Serie einfach auch nicht angesprochen hat. Ich finde, man muss das tatsächlich auch differenzieren, da bin ich voll und ganz bei euch. Also nur weil man die Serie toll findet, heißt es ja nicht, dass jeder Mann gleich scheiße sein muss. Ich weiß, dass Nena das auch nicht so gemeint hat, oder auch nicht annähernd so gesagt hat. Aber wie gesagt, mich hat's nicht abgeholt. So. Also viele sagen, und dann bin ich bei dir, das habe ich auch häufig gehört, dass es mit einer der besten Sitcoms ist, der 2000er. Wie gesagt, mich hat es nicht abgeholt.
Mir ist gerade eingefallen, er hat doch ein Lied gehabt, was irgendwie immer wieder gekommen ist. Mhm. Ich komme aber nicht mehr drauf, was das war.
Den Maple Loop Song?
Ja, ich glaube, da. Ja. Irgendwas kam immer wieder. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, ich habe es ja auch geguckt.
Ja, ja.
So ist es nicht. Und ich fand auch Sachen lustig, ne? Das meine ich auch gar nicht. Ja. Ne? Aber irgendein Running Gag mit einem Lied war da noch.
Ja, der Maple Loops Jingle oder auch hier Oshikuru war ja auch eine Zeit lang. Das hat er ja. Das waren auch alles Sachen in der Serie selber. Und wo du gerade nochmal die Titelmelodien ansprichst, in einer frühen Folge sagt Charlie Sheen, ich bin zum Beispiel auch der Komponist von der Titelmelodie der Ninja Turtles. die hat tatsächlich der Regisseur Chuck Lorre mitproduziert und komponiert. Also ist das nicht ganz so weit. Ja, also Charlie Sheen selber hat damit nichts zu tun, aber das ist halt so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Arbeit von Chuck Lorre.
Ja, wobei, kennt ihr das Original? Das ist ja
schrecklich.
Ja,
selbst die Amerikaner stehen auf die deutsche Version von Frank Zander.
Die ist auch einfach, pass auf, da gehen wir aber in ein anderes Jahr, wir uns drum kloppen, wer von uns beiden die Serie besprechen darf und Jan sie nur mit den Augen rollt. Aber da gehen wir auf jeden Fall dann nochmal drauf ein.
Es wird eine Meisterschaft sein, dass ich zwischendurch spielen kann.
Okay.
Schön. Okay, dann bist du durch mit deiner Serie?
Jo.
Okay, perfekt. Dann gucken wir mal, wie viel Men denn in Neles Film oder Serie steckt.
Ja, ich habe einen Film und ich habe mir überlegt, dass man sehr, sehr schön in diesen Film einsteigt und habe quasi eine Art Klappentext gestaltet, um ein Gefühl für den Film zu kriegen, um da so ein bisschen reinzukommen, und den würde ich euch gerne einmal vorlesen. Aha. Ein junges Paar ist überglücklich. Haben sie doch das perfekte Haus mit einem wunderschönen Ausblick gefunden. Der perfekte Ort, um hier ihre Kinder großzuziehen und glücklich zu werden. So scheint es jedenfalls, bis ein brutaler Serienmörder die Mutter und fast ihren gesamten Nachwuchs tötet. Der traumatisierte Vater wird zum extrem neurotischen, isolierten Überlebenskünstler, bis dem einzigen verbleibenden Kind beim ersten Kontakt mit der gefährlichen Welt die Freiheit geraubt wird. Und so muss der Vater seine Angst überwinden und setzt alles daran, sein einziges Kind aus den Händen des Entführers wiederzuerlangen.
Jo.
Ja. So Echt? Haben wir einen Psychothriller, einen Roadtrip, einen Buddy-Movie und ein bisschen Coming of Age mit FSK 0.
Tatsache, ja.
Okay.
Aus dem Hause.
Ja, ich habe voll vergessen, welchen Film du nimmst und habe gerade gedacht, hört sich eher wie nach so einem Film von hier, wie heißt er, der in den 2000ern hier einen Actionfilm gemacht hat, der jetzt hier Leslie Nielsen nachgemacht hat mit der Nackenkanone?
Liam Neeson.
Liam Neeson, hört sich irgendwie wie so ein Liam Neeson-Film an, weißt du? Aber ist es nicht.
Wir sind aber bei Disney Pixar und Findet Nemo. Und ich finde, also das, ich mag das so gerne, weil das halt in vielen, ich habe das irgendwie schon so oft gehört, dass es so als Running Gag ist, ne? In irgendwelchen Büchern war das so mit drin oder in Hörspielen hatte ich das schon. Ja, und es tut mir leid, auch eine wunderbare Simpsons-Referenz wieder. Es gibt eine Folge, wo Milhouse und Bart telefonieren und die sich dann gegenseitig erzählen, dass es vor Kapitel 2 bei Findet Nemo noch ein Kapitel gibt. Nein! Oder gucken die sich das an und sind dann alle nur so zitternd und nach vorne und nach hinten wiegend in ihren Decken, so weil die Eltern das halt quasi immer geskippt haben, weil sie meinen, dass es zu heftig für die Kinder ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich meine, wie viele Eltern und so weiter sterben halt schon und man sieht ja auch nichts. Aber ich mag das halt so, wenn man das so beschreibt. Ja, weil es natürlich nicht so heftig rüberkommt im Film wie in ja, das, was ich jetzt beschrieben habe, ne? Also du hast Marlon und seine Frau, du hast dann diese Anemone und dann diesen schönen Hintergrund und jetzt habe ich gerade voll gegen das Mikro gehauen, weil ich so fuchtel und weil ich das so toll finde, aber es ist halt irgendwie total schön und dann hast du halt eben diesen Fisch, der auch noch von Christian Tramitz gesprochen wird, was ich halt eigentlich total gerne mag, ne? Das ist, und dann mit eben seinem dem kleinen Sohn, der dann auch noch eine verletzte Flosse hat und dann so übervorsichtig ist und ja, dann lässt er ihn einmal los und dann passiert auch noch was und ja, er muss sich überwinden und ja, wie gesagt, dann kommen wir zu einem richtig schönen Roadtrip, das ist dann der Roadmovie, natürlich auch eben Buddy-Movie mit dabei, weil natürlich dann der Doktorfisch Dori dazukommt, im Deutschen gesprochen von Anke Engelke, auch ganz, ganz, ganz toll. Und ich finde das auch wieder ein Running Gag nach dem anderen und die machen das so großartig und einfach diese Dynamik zwischen den beiden. Du fieberst halt mit, du bist dabei, das ist total schön. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich wieder diesen Handlungsstrang mit Nemo selber, wie er selber doch über sich hinaus wächst. Deswegen wir dann auch diese Coming-of-Age-Geschichte mit dabei haben. Ja, und Marlon, der eben auch selber lernt, zu was er fähig ist, zu was sein Sohn fähig ist. Und das finde ich eigentlich total schön. Aber einfach auch dieses P. Sherman 42 Wallaby Way Sydney. Hat man das sofort wieder im Kopf.
Ja. So viele Sachen, die du mittlerweile heute so mit übernimmst, ne? Dieses Walisch tatsächlich.
Ja,
genau.
Was ist der
genau, die Möwen, natürlich.
Na, meins?
Meins? Ist drin, ja, also das holst du heute nochmal raus. Wenn da irgendjemand was Essen auspackt, ja. Und
meins?
Ja.
Meins? Ist einfach so. Das Einzige, was ich tatsächlich schrecklich fand, ist, dass tatsächlich einige Kinder in den USA ihre Fische das Klo runterspülen wollten nachher. Und ja, kanalisationstechnisch. Und da, die haben ja auch Kläranlagen dazwischen. Das haben die Fische leider in der Regel nicht überlebt. Da muss natürlich eigentlich wieder die Warnung sein, nicht nachmachen. Aber generell, eine schöne Geschichte. Auch in dem Sinne zeitlos. Ich gucke den immer noch gerne. Und da auch noch eine lustige Geschichte zu. Ich habe den auch auf Schwedisch. Damals, okay. In Vorbereitung auf mein Auslandssemester, sind natürlich Kinderfilme.
Meins?
Wie bitte?
Seien die da auch meins?
Nee, wahrscheinlich, die, ne? Weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Das Einzige, was sich bei mir eingebrannt hat, ist so der Tag bei der Einschulung quasi, ne? Wenn Nemo Marlon weckt und dann auf ihm rumhüpft und dann sagt er im Schwedischen Skolan börja, Skolan börja. Also die Schule fängt an. Das hat sich bei mir so eingebrannt mit dem, da bin ich jetzt mittlerweile auch total raus. Und also wie gesagt, einfach ein wunderschöner Film, ganz tolle Bilder, dann auch die Schildkröten und die Haie natürlich, ne? Hammer und Hart, gesprochen von Erkan und Stefan, wie man sie nach mit ihren Künstlernamen nennt.
Ich bin so Freunde, dein Futter.
Genau. Aber,
weißt du jetzt, warum ich so wenig Fisch esse?
Ja, aber mein Highlight war eigentlich Herr Rochen. Das war ja Jean Pütz.
Das war Jean Pütz, genau.
Und das fand ich auch immer richtig schön, dass der das war. Aber nicht nur ich fand den Film schön. Jetzt haltet euch fest.
Nee.
Die Kritiker. What? Wir haben eine Wertung von 99%.
Wie bitte?
99.
Ja, bei, wie viel? Weißt du,
Rotten Tomatoes.
Wie viel abgestimmt haben? Wie viele Kritiker?
Nee, das habe ich nicht nachgeguckt.
Dann ist natürlich nicht so schwer.
Ja, vollkommen egal.
Das kann ich mir nicht vorstellen bei so einem Film.
Nein,
das Publikum war nicht ganz so euphorisch, aber auch ziemlich gut. Da sind wir bei 86%.
Ja.
Und IMDb 8,2.
Das ist aber auch echt hoch. Sensationell gut.
Finde ich auch.
Ja, wer den nochmal schauen möchte, kann das natürlich auf Disney Plus tun. Oder sich bei mir die DVD ausleihen. Oh, gerne auch auf Schwedisch. Habe ich die auch.
Mit schwedischen Untertiteln.
Ich hab den auch also sehr gerne geguckt, immer wieder mal. Ja. Ist einer der ganz wenigen Disney-Filme, der komplett ohne Musical-Nummern auskommt, ist mir mal aufgefallen.
Oh, es kommen schon einige ohne Musical-Nummern aus.
Mittlerweile, okay.
Ist es nicht auch ein Disney-Pixar?
Ja, aber...
Du hast doch sonst immer... Lieder. Mir fällt spontan kein Film ein, der keine Lieder hat. Doch Cars vielleicht. Hat Cars Lieder?
Nicht so. Also wenn dann eingespielt oder so. Aber einfach schwimmen.
Ja. Also ich liebe auch nur, muss ich sagen. Also finde ich toll. Schön. Ich bleibe auch bei Disney Plus. Da könnt ihr nämlich den Film streamen, den ich mir rausgeguckt habe. Ich bleibe mal wieder in Deutschland, einen deutschen Film rausgeschaut. Ich nenne es mal Tragikomödie, 121 Minuten lang, FSK 6 aus Deutschland, habe ich schon gesagt. Und ich sage mal Goodbye Lenin. Ja, so heißt er nämlich, der Film. Ein Film von Wolfgang Becker, ja, der hat Regie geführt, überspringe ich einfach mal eben, ich gehe direkt zum Cast rüber, da ist es nämlich Daniel Brühl unter anderem, Katrin Sass und Michael Gwistek, um nur mal drei zu nennen, da spielen natürlich noch andere tolle Schauspieler mit, Jürgen Vogel in einer ganz kleinen Nebenrolle, erkennt man ihn. Und ja, worum geht's in diesem Film? Da ist er, genau, sehr schön. Der Film spielt nämlich rund um den Fall der Berliner Mauer und rund um die deutsche Wiedervereinigung. Das ist eigentlich so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Alex, gespielt halt eben von Daniel Brühl, lebt mit seiner Familie in Ost-Berlin. Und der Vater macht irgendwann rüber, ja, wie man so schön sagt. Und die sind dann nur noch zu dritt. Also Bruder, Schwester, Mutter. Und dann irgendwie daraufhin wird seine Mutter irgendwie überzeugte DDR-Anhängerin, war sie vielleicht vorher schon, aber da erst recht. Und gehört halt eben mit zur Crème de la Crème. Und wie das denn so ist, wir bewegen uns dann immer weiter Richtung 89. Und am 40. Jahrestag der DDR, da sieht sie ihren Sohn auf einer Montagsdemo und er leidet daraufhin einen Herzinfarkt und fällt ins Koma. Soweit, so gut, ja. 8 Monate später wacht sie wieder auf und da existiert die DDR allerdings nicht mehr. Und die Ärzte befürchten halt, dass jede Aufregung irgendwie lebensgefährlich für sie sein könnte. Und ja, Alex beschließt dann halt, seine Mutter die Wahrheit zu verschweigen und einfach so zu tun, als würde die DDR weiter existieren. Ja, das nimmt tatsächlich sehr große Ausmaße an und es ist auch nicht ganz so einfach. Gemeinsam mit Freunden und seiner Schwester baut er dann die alte DDR in der gemeinsamen Wohnung nach, die ja schon ausgeräumt wurde, weil es gab ja viel neuere Sachen dann, ne? Ja, alte Lebensmittel werden gesammelt, gefälschte Nachrichtensendungen werden produziert, mega übrigens, und das Leben von früher nachgespielt. Und man muss natürlich auch auf Situationen eingehen, die man dann vielleicht gar nicht gewollt hat, dass sie mitbekommen werden, weil der Nachbar, ja, oben unten, wie gesagt, das ist ja diese Blockgeschichten, ne? Der Nachbar, der hört dann halt eben Tagesschau oder guckt Tagesschau und man hört das halt eben durch diese Leichtbauwände, nenne ich es mal, und sagt, der Nachbar, der, keine Ahnung, Oslowski, nenne ich ihn mal, ja, der guckt Westfernsehen. Ja, sehr lustig, und daraufhin haben sie dann noch eine Nachrichtensendung produziert und allem drum und dran. Also es ist wirklich, wirklich super, dann auch noch an diese alten Gläser zu kommen, von den Spreewaldgurken zum Beispiel, um Nummer eins zu nennen. Also das sind dann wirklich sehr, sehr lustige Situationen. Und man wird nochmal wieder so reingesäppt in dieses Gefühl dieser Wendezeit, in die, wie war es eigentlich in der DDR? Drüben, ja, auf der anderen Seite, und was hat sich eigentlich so alles verändert, ja, und was schlussendlich als kleine Notlüge beginnt, entwickelt sich dann zu einer immer größeren und tatsächlich, finde ich, auch sehr liebevollen Täuschung. Also es macht wirklich Spaß, dem Ganzen zuzugucken, und der Film ist irgendwie gleichzeitig lustig, traurig und vor allem nostalgisch, ja, und das mag ich einfach an diesem Film. Ich verrate euch gar nicht zu viel, was dann noch passiert. Guckt ihn euch an. Wie gesagt, bei Disney Plus, bei Prime könnt ihr ihn leihen. Über 6 Millionen Kinozuschauer allein in Deutschland. Das ist tatsächlich schon mega. Und der Regisseur, der besetzte einige Rollen bewusst über Kreuz. Das heißt, Ossis haben Wessis gespielt und Wessis haben Ossis gespielt, was ich mega finde, ja, um einfach auch diese Zusammengehörigkeit einfach nochmal zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach diese Zusammengehörigkeit, die damals da war, dass wir ein großes Deutschland geworden sind, dass wir das einfach wieder viel mehr zelebrieren und viel mehr zueinander finden. Und nicht immer das nehmen, was uns trennt. Ja, ich bin dabei, dem Osten wurde der Westen einfach übergebügelt. Das war absolut nicht richtig. Wir können es aber schlussendlich nicht rückgängig machen. Und jetzt müssen wir irgendwie das Beste draus tun und draus machen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man gegenseitig irgendwie sich die Hände reicht. Bewertung 7,7 bei IMDb. Bei den Tomaten gibt es 91%, also Kritiker. Und es gab 93% an Popcorn, also Zuschauer. Ich glaube, wir sind da filmtechnisch gerade in einer Riege. Das gehört schon mit zu den besten Filmen, die Deutschland produziert hat, finde ich.
Vor allem ist es super selten, dass ein deutscher Film überhaupt bei Rotten Tomatoes auftaucht, um das mal eben anzumerken.
Ja, aber das ist tatsächlich, also es war damals ja auch die Zeit, wo irgendwie, ja, dieses ganze Ost-West, Stasi und ähnliches, ne, nochmal wieder hochkam und gegebenenfalls auch tatsächlich bei den Oscars nochmal auftauchte, ja. Aber da kommen wir dann zu anderen Filmen irgendwann dazu. Ja, das waren unsere Highlights aus dem Jahr 2003, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, ja. und ich habe gehört, die Trashinnen haben auch noch was beigesteuert, McFly.
Ja. Das haben sie tatsächlich. So.
So.
Also, die Trashinnen haben ihre drei Ereignisse, Film, Musik und Weltgeschehen einfach auch bei Spotify kommentiert. Das dürft ihr übrigens auch. Oder ihr schreibt uns direkt bei Instagram. Auch eine Möglichkeit. Die Auswahl der Trashinnen lautet wie folgt. Bei der Musik, fangen wir mal damit an. I Believe in a Thing Called Love von The Darkness.
Oh. Ja.
Es war sozusagen eine Art Ersatzsong, denn bei der ersten Auswahl, da hatte sich jemand von den Thrashern in der Jahreszahl ein bisschen geirrt, denn die erste Wahl fiel nämlich auf Maschendrahtzaun. Das war ein bisschen früher.
Dabei müssen wir gar nicht weiter kommentieren, jawohl?
Nein, genau. Bei den Filmen Fluch der Karibik. Ja. Und bei den Ereignissen, Arnold Schwarzenegger wird Gouverneur in Kalifornien.
Jawohl. Haben wir auch dran gedacht.
Vielen lieben Dank für eure drei Highlights.
Jawohl. Ja.
Freut uns.
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter, womit es spannend wird und worauf ihr schon alle gespannt wartet, dass endlich ein Unentschieden wegfällt.
Einstein mit Einstein.
Jawohl, los geht's. Wir starten auch direkt mit den Ereignissen und zwar, welches Raumfahrzeug explodierte am 1. Februar 2003 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre?
Nochmal.
Welches Raumfahrzeug explodierte am 1. Februar 2003 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre?
2003.
Ja.
Ich muss erstmal Nele finden hier. Warte. Wo ist sie denn? Da, das müsste doch die...
Raumpatrouille Orion.
Okay, dann machen wir weiter mit Film und Fernsehen. Ja. Welcher Fantasy-Film, der Ende des Jahres ins Kino kam, gewann 2004 den Oscar für den besten Film?
Oh. Okay, ja... War das tatsächlich der oder? Ja, ich...
Das ist hier die Frage.
Ja. Okay, ja.
Warte.
Also ich habe meine Antwort schon eingetippt, so.
Bei dir ist irgendwas nicht richtig, tontechnisch habe ich das Gefühl.
Was meinst du?
Jetzt ist wieder alles gut.
Ja, jetzt ist gut. Brauchst du, ich mach's mal so und würde sagen, schreibe das als Hinweis nochmal mit dazu. So, das müsste eigentlich ausreichen. Okay.
Okay.
Ja. Dann kommen wir zur Musik. Welcher Song von Beyoncé und Jay-Z wurde 2003 ein weltweiter Hit?
Das weiß ich. Da ist ein Rechtschreibfehler, Achtung. Raus. So. Tada.
So. Ja.
Oh, das könnte was werden. Ich habe, ich sag mal so, mein Gefühl ist gut. Ja.
Meins auch. Okay.
Sehr gut.
Okay.
Schön.
Wollt ihr was wissen?
Diesmal nicht.
Nee, okay.
Gar nicht? Okay, dann müsst ihr bis zur nächsten Folge warten.
Ich halte das sonst nicht aus. Bis zur nächsten Folge.
Okay, okay.
Ja, das ist viel spannender.
Okay. Na gut, dann.
Also ich habe Geduld, ich kann abwarten. Das wird schon schön.
Bevor ich mir das anders überlege. Sehr schön, sehr schöne Fragen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, ich überschreite die 10 Punkte.
Wie denn?
Wie?
Wie denn, wenn's...
Er müsste ja, wenn er 2 richtig hätte, hätte er 10.
Ja, gut, also, okay, dann. Ne?
Wenn ich überschreite, habe ich ja sogar 11, also dementsprechend glaube ich,
dann
dass ich...
Dann müsstest du alles richtig haben.
Ja. Hast du nicht.
Das ist schön. Ich weiß.
Wenn es nicht richtig steht, seht ihr, wenn beim nächsten Mal der Motor angeht, ja?
Oh ja.
Oh.
Ja. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt.
Genau, denn am 1. Juli schicken wir dich zurück in die Zukunft. Habt ihr einen Wunsch?
ich will mal wieder in die 80er. Ja!
Ja!